Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge von 2,1 Millionen. Mein Name ist Max Hunger, Reporter bei der Mitteldeutschen Zeitung hier in Halle. Und 10 Folgen, damit sind wir mittendrin im Podcast-Business, aber auch noch ein relativ junges Format. Deswegen möchte ich an der Stelle mal ein großes Dankeschön an euch da draußen loswerden für euer Interesse, das Feedback und die Resonanz, die wir schon bekommen haben. Das motiviert uns total und mich persönlich auch, mit euch zusammen weiter die wichtigsten Themen für das Wahljahr in Sachsen-Anhalt in den Blick zu nehmen. Und das machen wir auch heute in dieser Folge mit dem aus meiner persönlichen Sicht eigentlich wichtigsten Thema für die Zukunft Sachsen-Anhalts, und zwar der Wirtschaft. Ich denke, für alle ist klar, gute Arbeitsplätze und in ausreichender Zahl und eine blühende Unternehmenslandschaft sind total entscheidend dafür, für das Land in der Zukunft. Die Parteien, die im September hier zur Wahl stehen, bieten für die Herausforderungen und auch die Krise, in der die Teile der Wirtschaft auf jeden Fall stecken, verschiedene Lösungen und Perspektiven an. Und darüber wollen wir heute sprechen, darüber möchte ich sprechen, mit jemandem, der sich so gut wie kaum jemand hier im Land mit der Wirtschaft auskennt. Er ist schon seit vielen Jahren Wirtschaftsredakteur bei der Mitteldeutschen Zeitung hier in Halle, hat seinen eigenen Newsletter, einen Wirtschaftsnewsletter, der heißt Mehrwert, findet ihr auf mz.de, und ist selbst auch studierter Volkswirt. Und hat vor allem auch einen guten Draht zu Unternehmen, zu Firmenchefs, aber auch zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Land. Ganz herzlich willkommen, mein Kollege Steffen Höhne. Hallo Steffen.
Ja, hallo Max.
Freut mich total, dass du heute da bist. Wir wollen uns die Lage der Wirtschaft angucken. Und also ich recherchiere ja auch manchmal zu Wirtschaftsthemen. Und wenn ich mit Unternehmen spreche, ich höre eigentlich immer die gleichen Sachen. Energie ist zu teuer, das Fachpersonal fehlt und die Bürokratie lähmt die Unternehmen. Wir wollen uns das mal angucken, was das genau bedeutet und was das für Folgen hat an einem Beispiel, über das wir hier auch schon gesprochen haben im Podcast. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Und zwar lassen wir uns mal zu Beginn sprechen über Bohai, dem großen Automobilzulieferer, der eine Aluminiumgießerei in Harzgerode betreibt. Und dort, ja, mit den Betrieben, die mit dranhängen, stehen da gerade über 1000 Jobs auf der Kippe. Dem Unternehmen droht die Schließung. Ist das, was kann man an diesem Beispiel sehen? Ist das eine Dauerkrise, in der Sachsen-Anhalts Wirtschaft steckt?
Naja, also was man bei Bohai sehr gut sieht, ist erstmal die Krise der Automobilbranche. Ja, was sind da so die Themen? Das sind einmal, was du schon angesprochen hast, die Energiekosten, dann Konkurrenz zu China und der dritte wesentliche Punkt, Verbrenner aus. Und genau das, alle drei Faktoren spielen bei Bohai da rein. Die Gießerei, da braucht man relativ viel Energie. Die leiden unter hohen Energiekosten. Corona-Krise, Ukraine-Krieg hat dafür geführt, dass die Abrufzahlen zurückgingen bei denen. Also man muss sich vorstellen, VW-Konzern ist der größte Abnehmer von denen, 80%. Das ist aber nicht nur VW selbst, sondern das ist Audi, das ist Skoda, das ist Porsche. So, die haben reduziert, deswegen hatten sie da weniger Absatz, weniger Umsatz. Und stellen vor allen Dingen Teile her für Verbrenner, was natürlich dann auch dazu führt, dass das perspektivisch auch nicht besser wird. Deswegen sind sie insolvent gegangen, haben sich restrukturiert, saniert, zusammen mit VW. Sah eigentlich gar nicht schlecht aus, ein neuer Investor stand bereit. Und ja, kurz vor der Unterzeichnung der Verträge, so wird es kolportiert, ganz genau weiß man es nicht, sagt VW auf einmal, nee, wir haben uns doch anders überlegt. Und das hat natürlich dann zum Riesenaufschrei im Land geführt. Die Politik hat sich eingeschaltet. Und jetzt hat man halt nochmal eine Frist bekommen bis Ende des Jahres, um nochmal Konzepte nachzubessern, um dann vielleicht doch wieder mit VW ins Geschäft zu kommen.
Das, was du da beschreibst, die Konkurrenz zu China, die hohen Energiepreise, das sind ja Sachen, die nicht auf Landesebene entschieden werden. Jetzt hat sich, hast du auch gerade gesagt, die Landespolitik aber eingeschaltet, hat versucht, da zu vermitteln. Was zeigt uns das? Welche Rolle kann die Landespolitik bei so wirtschaftlichen Krisen spielen?
Also in dem Fall, oder was sie insgesamt spielen kann, ist, würde ich jetzt mal umschreiben, mit Feuerwehr. Ja, sie kann punktuell irgendwo eingreifen und kann probieren, Probleme vielleicht nicht komplett zu lösen, aber Zeit zu gewinnen. Ja, und das hat natürlich Ministerpräsident Schulze gemacht. Er hatte ein Krisengespräch mit VW, mit dem Einkaufsvorstand. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich, dass man an solche Leute rankommt. Und dann hat man halt eine Verlängerung der Frist erstmal erreicht, was in der Automobilbranche ganz schon recht ungewöhnlich ist. Ja, wenn VW den Daumen senkt, dann ist er meistens auch gesenkt. Und das hat man jetzt zumindest erstmal abgewendet. Was da dann passiert noch in dem nächsten halben Jahr, wird man halt sehen.
Jetzt, du hast es gesagt, Sven Schulze hat sich da persönlich offensichtlich engagiert. Du stellst ihm da ein ganz gutes Zeugnis aus, klingt so.
Hat er zumindest jetzt erstmal so erreicht.
Würdest du glauben, dass ein AfD-Ministerpräsident, AfD-stärkste Kraft in den Umfragen momentan mit Abstand, hätte der das auch so moderieren können und sich da so einsetzen können, wie Schulze das gemacht hat?
Naja, also Schulze hat halt den Vorteil, die CDU ist ja halt, ja, seit Jahrzehnten stellt sie Ministerpräsidenten, ich glaube von 94 bis 2002, da hat man SPD-Ministerpräsidenten. Da haben sie natürlich einen Vorteil. Sie haben ein Netzwerk. Ja, in der Zeit häuft man natürlich auch wahnsinnig viele Telefonnummern an. Die Bundesregierung ist CDU geführt. Da hat man natürlich viele Kanäle, wo man an VW rankommt. Ob Ulrich Siegmund das hätte, das erstmal nicht. Ja, das kann man ihm aber auch einfach nicht vorwerfen, weil sie einfach noch nicht in der Regierungsverantwortung sind. Man kann sich Beratungsunternehmen dazu einkaufen, die genau darauf spezialisiert sind, einem diese Telefonnummern und Kontakte zu verschaffen. Da ist dann eher die Frage, hat man die Kompetenz dazu, sowas zu lösen? Ja, und da werden wir vielleicht im Laufe des Podcasts noch drauf zu sprechen kommen, ob da die Kompetenz da ist oder nicht.
Absolut. Das machen wir. Vorher möchte ich noch über ein anderes Beispiel sprechen, von einem wirtschaftlichen Brandherd, wenn man so nennen will. Auf jeden Fall ein Krisensymptom, und zwar die Domo-Rettung. Domo, ich glaube, sind verschiedene Firmen am Ende, aber Teil des Chemiedreiecks in Leuna, großer Chemieproduzent von Stoffen mit ungefähr 500 Jobs, hat im vergangenen Jahr auch Insolvenz angemeldet und da hat das Land auch eingegriffen. Erklär mir bitte mal, was da passiert und was können wir daraus lernen?
Ja, also das ist auch so das typische Beispiel, was ich eben schon erwähnt habe, Feuerwehr. Die Domo hat den belgischen Anteilseigner, der war in Verhandlungen mit Banken. Das ist kurz vor Weihnachten 25 gescheitert. Dann haben sie das in seinem Unternehmen zu Weihnachten in Insolvenz geschickt. Und dann kam der Insolvenzverwalter dahin und es war kein Geld in der Kasse. Und diese Chemieanlagen, hätte eigentlich abschalten müssen, das ging aber nicht.
Was produzieren die da, für Leute, die es nicht wissen?
Kunststoffprodukte, die dann in der Automobilindustrie in die Bau gehen. Mhm. Aber da zu der Produktion braucht man zum Beispiel Säuren. Ja? Und das ist schon ein sehr gefährliche das Geschäft, also in dem Sinne, was da technisch betrieben wird, ja, das erfordert viele Anforderungen und der Insolvenzverwalter kam dahin, es war kein Geld in der Kasse und er wusste nicht, wie er die Anlagen weiter betreiben konnte und da stand wirklich eine Zeit lang im Raum, was machen wir denn jetzt, explodieren uns jetzt die Kessel.
Das heißt, die kann man nicht einfach stehen lassen und sagen, wir gucken mal, sondern da tropft dann die Säure raus.
Genau. Okay. Also das Automobilband, ja, das kannst du anhalten, dann ruht die Fabrik, dann ist halt so, das kann man mit Chemieanlagen so einfach nicht machen, also zumindest mit dieser Art von Chemieanlagen nicht. Und dann musste das Land da auch handeln, weil es sonst auch niemanden gab. Ja? Und die haben dann das Geschäft dann erstmal weitergeführt. Das hat dem Insolvenzverwalter dann Luft geschafft, um einen Investor zu finden. Und somit ist es dann gelungen, diesen Betrieb zu erhalten. Und es war ein ziemlich teures Unterfangen.
Was hat das gekostet?
Hat 80 Millionen gekostet, also pro Arbeitsplatz 160.000. Also das kann man auch nicht so oft machen. In dem Fall kann man sagen, vielleicht gerechtfertigt, weil man hätte so und so Geld reinstecken müssen, um dieses Abfahren sicher zu gestalten. Und es droht auch so ein bisschen so ein Domino-Effekt, ja, weil die Domo ist so ein wichtiger Player da. Und wenn der gefallen wäre, dann wären Zulieferer betroffen gewesen und andere Unternehmen hätten vielleicht dann gesagt, oh mein Gott, jetzt da so eine Investitionsruine in Leuna, lohnt sich da noch zu investieren oder bleiben wir auch da oder ziehen wir uns zurück? Und das hat man jetzt erstmal verhindert und im Moment ist da auch ein bisschen Ruhe und das war im Rückblicken gesehen dann erfolgreich.
Klingt so ein bisschen zu einfach, finde ich. Staat kommt, spritzt Geld rein, Unternehmen gerettet. Ist das was, worauf wir uns einstellen können? Soll die Landespolitik da halt einspringen, wenn ein Unternehmen in der Krise ist? Oder war das eine einmalige Aktion?
Naja, das kommt immer von Fall zu Fall an. Aber natürlich kann man sowas nicht endlos weiter betreiben, ja, weil da sind einfach die Mittel auch begrenzt. Und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, das ist ja alles Steuergeld, wäre da, glaube ich, nicht gegeben. Man kann da nicht jedes Unternehmen retten mit staatlichem Geld.
Okay, danke, Steffen. Bevor wir jetzt weiter und so uns verschiedene Aspekte vorknüpfen wollen, müssen wir, glaube ich, einmal ein bisschen einen Gesamtüberblick über Sachsen-Anhalts Wirtschaft bekommen. Ich beschäftige mich logischerweise auch viel damit. Ich weiß, dass wir eine starke Chemieindustrie haben, aber beschreib mal bitte kurz, oder charakterisiere mal unsere wirtschaftliche Landschaft. Was für Branchen haben wir hier, die sind stark? Wo gibt es vielleicht nicht so viele Unternehmen? Was haben wir für ein Profil?
Also wir haben ein Profil, wenn man das mal von der Gesamtwirtschaft sieht, die Industrie steht ja meistens im Fokus. Die Industrie macht bei uns so insgesamt 20% der Wirtschaftsleistung aus. So, und von diesen 20% gibt es im Prinzip drei große Player. Das ist die Chemie mit 20.000 Arbeitsplätzen, die Ernährungswirtschaft mit 20.000 Arbeitsplätzen und die Automobilwirtschaft mit roundabout vielleicht auch 20.000.
Ernährungswirtschaft ist Schokoladenfabrik?
Genau,
oder?
Schokoladenfabrik, genau solche Unternehmen, Brotfabriken, Bäcker, das so, die sind recht groß, auch im industriellen Maß. Ja, wir haben mehrere große Großbäckereien, 3 Stück in Sachsen-Anhalt. Genau. So, die anderen 80%, das sind dann Unternehmen viel aus dem Handwerk, viel aus dem Dienstleistungsbereich, ist aber sehr, sehr kleinteilig. Ja, meistens Unternehmen mit unter 50 Beschäftigten.
So, ja, Heizungsbauer und
genau,
was wir so kennen. Okay. Gibt es irgendwo was, wo wir nicht viele Unternehmen haben und typischerweise wenig im Vergleich zur Bundeswirtschaft oder so?
Startups haben wir relativ wenig. Okay. Ja, alles, was junge Technologieunternehmen sind, da sind wir eher unterrepräsentiert.
Okay. Wenn man sich jetzt so die Daten der Wirtschaft ansieht, ist es
sieht Ach so, nicht... Max, vielleicht dann noch ein Ding, was vielleicht auch noch charakteristisch ist, was ganz wichtig ist, uns fehlen die ganz großen Player. Ja, also wir haben zwar große Industrieunternehmen, die produzieren, wir haben aber keine Konzernzentralen.
Also kaum DAX-notierte Unternehmen zum Beispiel.
DAX-Unternehmen in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, sitzen hier in Berlin, aber sonst auch nicht.
Genau. Okay. Wenn man sich jetzt so die Daten, die wirtschaftlichen Daten ansieht, Konjunkturprognose zum Beispiel von der IHK, sieht nicht so fluffig aus. Also die Wirtschaft wächst kaum oder gar nicht, schon seit ein paar Jahren. Warum ist das so? Kommt die nicht in Schwung, die Wirtschaft? Und wenn ja, warum?
Das ist natürlich schwer, so global zu beantworten. Also was, denke ich, wesentlich ist, ist, wir haben steigende Kosten. Wir haben steigende Kosten bei Personal, bei Energie, bei Material, auch steigende Kosten durch Bürokratie. Und auf der anderen Seite steigen die Umsätze aber nicht im selben Maße. Ja, und das ist natürlich ein Grundproblem, wenn meine Kosten zu sehr steigen und meine Umsätze nicht, dann hat jedes Unternehmen und auch jede Wirtschaft grundsätzlich ein Problem. Und das haben wir jetzt.
Und woran liegt das?
Warte ganz kurz noch, vielleicht noch mal ein bisschen zu differenzieren. Aber in den einzelnen Branchen ist es dann wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja, also die Automobilindustrie, da ist da das große Problem Verbrenner aus und Energiekosten. Chemie sind es eher die Energiekosten. In der Gastronomie zum Beispiel würde ich sagen, ist es eher die schlechte Nachfrage, die schlechte Binnennachfrage, die denen wehtut. Ja, deswegen kann man auch nicht Patentrezepte sagen, ja, wir müssen jetzt das und das machen und dann geht es allen gut. Nee, wenn man das und das macht, dann geht es vielleicht einigen wieder besser, aber andere haben davon auch weniger.
Gibt es denn was, du stehst ja im engen Kontakt mit Unternehmen, recherchierst regelmäßig, gibt es so, wenn du jetzt Knackpunkte ausmachen müsstest, gibt es irgendwas, was allen helfen würde, wo die Landespolitik zuerst angreifen müsste, was deren größtes Problem ist? Oder kann man das gar nicht fassen, weil wirklich die einzelnen Branchen ihre eigenen sehr abgekapselten Probleme haben?
Naja, da hat man auch wieder die Landespolitik, also Energiepreise zum Beispiel ist so ein Thema, aber da hat natürlich die Landespolitik wenig Einfluss drauf. Ja? So, dann Bürokratie, lange Genehmigungsverfahren, da kann die Landesregierung schon was machen. Also ich erinnere mal an das Beispiel Intel, da hat man ja innerhalb von 2 Jahren Baurecht geschaffen. Ja? Und das wäre eigentlich, wäre das funktioniert, hätte Intel, wäre Intel nicht abgesprungen, wäre das eigentlich deutschlandweit das Beispiel gewesen, wie man ganz schnell große Unternehmen ansiedeln kann, was dann auf den letzten Metern gescheitert ist. Aber da hat man das schon gezeigt, dass man, wenn man sich anstrengt und, sagen wir mal, vereinfachte Bürokratie macht, es war ja kein Bürokratieabbau, man hat einfach alle Prozesse nur schnell durchgeführt, da kann man schon eine ganze Menge machen.
Muss man vielleicht zur Einordnung kurz erklären, die meisten werden es wissen, aber Intel, der große Technologiekonzern aus den USA, hatte mal geplant, nahe Magdeburg einen Industrieforschungspark.
30 Milliarden wollen sie
investieren. 30 Milliarden, eine riesige, so eine Art Technologiepark zu schaffen mit Produktion und Forschung. Es wurden in der Uni eigene Studiengänge geplant und ist dann tatsächlich aus verschiedenen Gründen abgesprungen. Da war in der Börde schon, wurde schon der Acker abgebaggert und dann stand jetzt, kommt dieses Unternehmen auch nicht mehr nach Sachsen-Anhalt. Große Tragödie eigentlich.
Ja.
Aber du hast recht, man hat daran gut gesehen, dass es schnell und effizient gehen kann, wenn wirklich Wille da ist.
Absolut.
Ist denn, wenn du mit Unternehmern sprichst oder so, wenn die auf die Landtagswahl blicken und auf die verschiedenen Parteien, Geben die da eine Wahlempfehlung ab oder sagen die, die Partei müsste es machen, damit es uns gut geht?
Nein, kann man nicht sagen. Also, was man vielleicht generell sagen kann, ist, dass natürlich Unternehmer, die sind eher freiheitsliebend, ja, risikoaffin. Deswegen würde ich jetzt grundsätzlich sagen, Unternehmer tendieren nicht jetzt prinzipiell zur AfD. Ja, das könnte man nicht sagen. Was man sieht, ist vielleicht, dass natürlich Unternehmen im Handwerk, die eher auf den regionalen Markt ziehen, vielleicht eher ein bisschen mehr national denken, als das Industrieunternehmen tun, die weltweit ihre Produkte verkaufen. Was man aber schon sieht, ist, dass natürlich durch diese Probleme, die du jetzt auch immer aufgezählt hast, natürlich generell so eine Unzufriedenheit herrscht. Und es da auch einige gibt, die Jahr und Tag CDU und SPD gewählt haben und die jetzt sagen, na mein Gott, sie kriegen es irgendwie nicht hin, ja, der Knoten wird nicht durchschlagen und vielleicht brauchen wir jetzt mal eine AfD, die die Axt ansetzt und dann einfach mal das durchtrennt. Solche Stimmung gibt es schon, ohne dass man das so groß parteipolitisch verordnen müsste. Es ist eher so eine, ja, es muss doch endlich mal was passieren.
Okay, also auch so eine Art Wechselstimmung, wie wir sie eigentlich im ganzen Land in Teilen des Landes spüren,
gibt es auch. Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Wechselstimmung ist. Es ist eher eine Unzufriedenheit. Ja. Und da natürlich ja mal SPD und CDU in den letzten Jahren immer regiert haben, ja, wo soll die hinfließen? Da ist natürlich die AfD diejenige Partei, ja, die da im Moment das im Prinzip auffängt. Aber wenn es die nicht wären, wären es eine andere Partei.
Kann ja auch sein, dass sie sich, weiß ich nicht, eine grün geführte Landesregierung wünschen oder so.
Eher nicht,
okay. Jetzt sind wir schon mitten in der Politik. Wir haben da jetzt angeknüpft und ich möchte da kurz bleiben. Wir haben jetzt die großen Probleme benannt. Energie, Fachkräfte, Bürokratie. Welchen Handlungsspielraum hat denn so eine Landespolitik mit Blick auf die Wahl und die Zukunft eigentlich? Weil viele von den Themen werden ja entweder auf Weltmärkten entschieden oder auf Bundesebene. Welche Hebel kann die da in Bewegung setzen?
Also da sprichst du ein vollkommen richtiges Problem an, wenn man das jetzt mal sieht, womit jetzt Parteien werben. Ja? Dann sieht man das bei den Linken und SPD, da steht weiter Mindestlohn und gute Löhne. So, das ist aber nichts, was in Sachsen-Anhalt bestimmt wird. Ja? Die können natürlich von Sachsen-Anhalt auf die Bundespolitik da einwirken. So, CDU, FDP, würde ich sagen, die haben so diesen Ansatz Ansiedlung, ja? Weiterentwicklung, Technologie. Das ist schon was, wo man sagen kann, ja, da kann Land Einfluss nehmen. Ja. Wir haben hier eine Ansiedlungsagentur, die im Moment nicht so viele Erfolge feiert, ja, die aber in den Vorjahren, also sagen wir mal vor 2019, also vor der Pandemie, da schon etliche Unternehmen an Land gezogen hat, die dann auch hier investiert haben. Also in dem Sinne kann man da schon relativ viel machen.
Da würde ich gerne kurz reingehen. Was für einen Standort haben wir denn? Ist der attraktiv, Sachsen-Anhalt attraktiv für neue Unternehmen? Wenn ja, für welche oder nicht? Und warum nicht?
Na, Sachsen-Anhalt ist attraktiv als Produktionsstandort. Was wir halt viel haben, ist Fläche. Mhm. Wir haben günstige Fläche. Wir hatten in der Vergangenheit auch immer ausreichend Personal.
Bei Magdeburg wäre was frei.
Genau. So, Personal ist aber so eine Sache, das dreht sich gerade. Ja, also Fachkräftemangel gibt es auch differenziert, aber mit dem Problem kämpft man, auch älter werdende Bevölkerung. Was ist für Unternehmen noch wichtig? Lass mich mal nachdenken. Staatliche Begleitung, Bürokratie, wie schnell kriege ich das hin? Da würde ich sagen, könnte Sachsen-Anhalt punkten, weil es sind eher kleine Strukturen, Übersichtlichkeit. Da könnte man als Land, gegenüber Bayern, die vielleicht auch Investoren nicht so nötig haben und wo denen nicht der rote Teppich ausgerollt wird, könnte man hier punkten.
Jetzt haben Unternehmen natürlich auch immer Eigeninteressen, wollen Geld verdienen logischerweise. Richten die auch Forderungen an die Politik, wo du sagst, an die Landespolitik könnt ihr euch sparen, das ist total unrealistisch?
Habe ich jetzt noch nie beobachtet. Nee.
Dann ist es so, dass die Unternehmer ja trotzdem auch auf die Wahl blicken. Du hast schon gesagt, die wenigsten sagen jetzt, geben Wahlempfehlungen ab. Aber zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer hat ja schon mal vor einem bestimmten Teil der AfD-Politik gewarnt, nämlich vor der Migrationspolitik mit Blick auf ausländische Fachkräfte, auf die sie offensichtlich zielen. Mhm. Was ist denn so die lauteste Forderung mit Blick auf die Landtagswahl, die die Wirtschaft so stellt an die Politik?
Naja, weil du das gerade das Thema angeschnitten hast, IHK und Fachkräfte, das stimmt. Da muss man schauen, wie dieses Thema gespielt wird. Ja? Also die CDU schlägt ja auch in diese Kerbe, wenn die AfD drankommt, dann haben wir ein riesen Fachkräfteproblem. So, das trifft erstmal größere Unternehmen aus der Industrie, die jetzt auf Softwareentwickler angewiesen sind, die Spezialkräfte irgendwie aus dem Ausland brauchen. Die könnten vielleicht sagen, gehe ich noch zur Sachsen-Anhalt oder nicht. Wenn man sich es insgesamt anschaut, dann ist es halt so, dass natürlich Ausländer in Sachsen-Anhalt eher Helferjobs machen. Ja? Also ich nehme mal die Polen und die Rumänen raus, also oder eigentlich alle Leute aus den EU-Staaten, weil die arbeiten hier und ich glaube, da würde sich auch unter der AfD wahrscheinlich nicht so viel ändern. Es geht ja eher um die, die aus Drittstaaten kommen. Und da gibt es Bereiche, wo es schwierig werden könnte, ja, zum Beispiel Pfleger, Ärzte, da sind schon relativ viel aus Kurdistan, aus Syrien, die würden das schon sehr spüren. In anderen Bereichen würde ich jetzt sagen, ist es eher überschaubar, weil einfach die Beschäftigungsquoten von Ausländern in Sachsen-Anhalt bei weitem nicht so hoch sind, wie sie jetzt in Baden-Württemberg sind oder in Bayern sind. Was ich vielleicht als ganz großes Problem sehe und wovor vielleicht auch die Wirtschaft Angst hat, ist, dass Sachsen-Anhalt so ein Paria-Staat wird. Ja, dass im Prinzip alle in Deutschland sagen, hey, guck mal hier, AfD-Land, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf Sportveranstaltungen ist, wenn man mit Frauen Bundesligamannschaften in den Westen reist, dann hört man ganz oft, ach naja, ihr seid ja AfD-Land oder Dunkeldeutschland. Ja, und das könnte aber auch dann in der Wirtschaft passieren, ja, dass Unternehmer aus Baden-Württemberg sagen, nee, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben.
Aus ideologischen oder aus politischen Gründen oder weil sie glauben, dass das hier dann kein attraktiver Standort mehr ist? Weil sie zum Beispiel
nicht, weil sie nicht glauben, dass es ein attraktiver Standort ist, sondern weil sowas sich so politisch, ideologisch so hochspielt. Ja, das muss nicht so kommen. Ja, man kann natürlich auch Gegenbeispiele nehmen. Das Gegenbeispiel, jetzt würde ich jetzt mal sagen, zum Beispiel so eine Dow, ja, aus den USA, die müssen mit Trump zurechtkommen. Ja. Die hätten jetzt wahrscheinlich auch keine Schwierigkeit, mit Ulrich Sigmund zurechtzukommen. Oder wenn man mal Ungarn nimmt, ja, unter Orban hatten die wahnsinnig viele ausländische Direktinvestitionen. Ja. Also Mercedes, Audi, dem war komplett egal, ob da Orban oder sonst wer dran ist. Die haben da trotzdem investiert. Das wäre so das Gegenbeispiel. Aber das ist im Moment schwer abzuschätzen, wie sich das hier entwickeln wird und was da für eine Stimmung entsteht.
Also ich hatte mal in Bitterfeld recherchiert und da mal mit einem Spediteur gesprochen, der hatte zum Beispiel viele syrische Fahrer und der meinte, damals war der Bürgermeisterwahl, gab einen starken AfD-Kandidaten, der hat gesagt, na, wenn wir hier eine AfD-Stadt werden, es wird es schwierig, seine Mitarbeiter hier zu halten. Oder auch, gibt es ja auch einen Forschungspark, die haben auch gesagt, wir haben ja ausländische Wissenschaftler. Wir glauben nicht, dass die hier wohnen wollen, wenn wir hier einen AfD-Stadtrat dominierten haben.
Ja, man muss halt immer gucken, ja, was sind die Ankündigungen und was wird dann auch umgesetzt? Meistens in der Erfahrung sagt, dass natürlich weder die AfD so radikal radiert, wie sie jetzt sich politisch hervortut, noch sind die Leute, die davon betroffen sind, dass die dann solche Entscheidungen treffen und dann daraus gleich aus Sachsen-Anhalt abwandern. Aber dass es die Gefahr gibt und dass natürlich auch einzelne Spitzenkräfte sagen, nee, in das Land gehe ich nicht, das ist vollkommen real.
Wie ticken da so die Unternehmer? Ich meine, wenn du die anrufst oder vor Ort bist für einen Artikel, dann wissen die, das erscheint in der Zeitung, sagen die dir auch Sachen so unter der Hand mit Blick auf die Politik, die wir vielleicht noch nicht so wissen?
Nee, das Thema, da halten sich die meisten Unternehmer raus. Also sie positionieren sich auch politisch nicht. Also es gibt ganz wenige Unternehmen, die sich parteipolitisch in Sachsen-Anhalt positionieren. Das hatten wir ja immer mal so nach irgendwelchen Wahlen, dass wir dann so gefragt haben, in den Unternehmen, die es sehen, da gab es wenig Feedback.
Okay, jetzt blicken wir aber natürlich alle in den September auf die Landtagswahl und da ist natürlich auch wichtig, um eine Wahlentscheidung zu treffen, ob man jetzt Unternehmer ist oder nicht, wie wollen die Parteien eigentlich diese Wirtschaft in Sachsen-Anhalt wieder auf Kurs bringen? Vielleicht kannst du mal einen kleinen Überblick geben, welche Perspektiven und Lösungen bieten die unterschiedlichen Parteien denn an?
Ja, wir hatten das ja vorhin schon ganz kurz, dass es gar nicht dass viele Themen, die die Parteien spielen, beim Thema Wirtschaft gar nicht in Sachsen-Anhalt entschieden werden. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, ja, Linkspartei, SPD mit Mindestlohn, aber diese Entscheidungen werden hier nicht getroffen. Was vielleicht interessant ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel die AfD rausnimmt, was sind so ihre Themen? Das sind in dem Sinne zwei Themen. Das ist einmal Zuwanderung. Da sagen sie, dass gerade die Flüchtlinge, die hier keinen Job haben, dass die möglichst schnell abgeschoben werden. Da würde ich jetzt sagen, da halt viele Flüchtlinge eher in Helferjobs sind, wäre das jetzt einmal, wenn man es jetzt sehr, sehr nüchtern runterbricht, wäre das wirtschaftlich jetzt dann keine Katastrophe. Das würde einzelne Bereichen sehr wehtun, zum Beispiel was Pflege und Krankenhäuser betrifft, weil da schon sehr viele Ausländer aus Drittstaaten beschäftigt sind. So, und das zweite Thema bei denen ist Energiepolitik. Da sagen sie, wir wollen eine radikale Wende. Das würde dann heißen, hier keine Solarparks mehr, keine Windkraftparks. Das würde perspektivisch dann auch vielleicht für Ansiedlung schwerer werden. Eine große Forderung von der AfD ist zum Beispiel auch das wieder russisches Öl und Gas, aber das wird natürlich auch nicht in Sachsen-Anhalt entschieden.
Und CDU, SPD, Grüne, Linke, wie unterscheiden die sich? Gibt es große...
Ja, na, die unterscheiden sich jetzt gerade, na, die Grüne, da ist ja der Ansatz, dass man im Prinzip umweltschonende Technologien fördern will, was auch richtig ist, nur da ist halt wieder das Problem, das muss natürlich alles bezahlt werden. Ja, und man hat ja bei der letzten Ampelkoalition gesehen, wenn das Geld nicht da ist, dann gehen diese ganzen Träume, ja, von Wasserstoffwirtschaft, lösen sich dann auch schnell in Luft auf. Das ist so, glaube ich, das größte Problem bei den Grünen, dass die natürlich schon ganz gute Ansätze haben, aber natürlich nicht sagen können, wie soll das finanziert werden, wie sollen sich die Unternehmen grünen Wasserstoff leisten können. Ja, das ist schwierig, finde ich. Ja, also man kann schon gute Ansätze haben, aber man muss auch erklären, wie man es finanziert, und da kommt wenig. Und SPD und CDU, die sagen ja im Prinzip so, wir wollen unseren Kurs hier weiterführen und sorgen für Stabilität. Ja, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Thema, dass es gar nicht für die Bevölkerung drauf ankommt, was sagt die einzelne Partei zu einem speziellen Thema, sondern was habe ich eigentlich für ein Vertrauen insgesamt? Traue ich dieser Partei zu, mein Land wirtschaftlich voranzubringen, ja, oder meinen persönlichen Lebensstandard zu halten? Und danach sind ja Präferenzen, vielleicht, wenn ich das mal ausführen darf, ist natürlich, wir sehen das bei Landratswahlen und Bürgermeisterwahlen, dass die sehr personenzentriert sind. Ja, vertraue ich dem Kandidaten oder nicht? Sorgt der für meine Region, dass die vorwärts kommt oder nicht? Und das ist so, ja, das, was die CDU spielen will, ja, dass sie im Prinzip Schulze voranstellen will und sagen möchte, das ist hier der Garant für wirtschaftliche Stabilität. Und Herr Siegmund von der AfD ist das halt nicht. Und Rainer Haseloff hat ja, glaube ich, die letzte Wahl genau damit gewonnen, ja, dass er als Person so ein Image hatte, dass die Leute gesagt haben, ja, dem vertrauen wir, und dem vertrauen wir die Landesregierung an.
Naja, wenn wir daran denken, an die Buhai-Geschichte vom Anfang, so ein Netzwerk spielt dann ja vielleicht auch schon eine Rolle, auch wenn man nicht VW als Landespolitiker diktieren kann, was sie machen sollen. Wenn ich eine Telefonnummer habe, hilft mir das schon mal.
Ja, und ich denke, dass da auch bis September noch ein bisschen was passieren kann, weil man sieht, bei den dominierenden Themen, die wir ja hier hatten im Sachsen-Anhalt-Monitor, da ist natürlich Migration immer noch auf Platz 1, aber mit deutlich sinkenden Werten, und Wirtschaftspolitik, Wirtschaft auf Platz 2 mit deutlich steigenden Werten, weil natürlich die Unsicherheit um meinen Arbeitsplatz wird größer, und da wird das in der Wahlentscheidung natürlich auch wichtiger.
Das finde ich ist aber ein gutes Stichwort, weil Migration und Wirtschaft ja auch eine gewisse Schnittmenge haben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Arbeitgeberpräsidenten, das ich mal hatte. Der hat den Fachkräftemangel als eine eigentlich die wichtigste, größte Herausforderung für die Wirtschaft nominiert. Mhm. Das hängt sicherlich ein bisschen von der Branche ab, haben wir schon drüber geredet. Mhm. Ich möchte deswegen trotzdem mit dir nochmal auf die AfD gucken und die Rolle, die spielt. Da möchte ich mal kurz einschieben. Wir sprechen in diesem Podcast ziemlich viel über die AfD. Das liegt halt daran, dass wir Umfragen jetzt schon, eine ganze Reihe von Umfragen haben, wo die mit Abstand die stärkste Kraft ist oder die stärkste Partei in den Umfragen. Das heißt noch lange nicht, dass das so bei der Wahl ausgeht. Und wir wollen auch keinen AfD-Podcast machen, aber das ist halt eine Partei, die das Land ja groß umkrempeln will. Das kündigt sie zumindest an, wenn sie gewählt wird. Deswegen müssen wir als Journalisten das irgendwie in den Blick nehmen und auch betrachten. Ich möchte mit dir noch mal reingehen, diese Sorge vor der Wirtschaft, Sorge der Wirtschaft vor so einem harten Migrationskurs. Welche Rolle spielen denn wirklich ausländische Fachkräfte jetzt bei uns? Du hast gesagt, in manchen Branchen ja, in manchen Branchen nein. Und woher müssen diese Fachkräfte eigentlich kommen? Müssen die aus Drittstaaten kommen? Müssen wir vielleicht auch aus dem EU-Ausland Leute anziehen?
Hm. Naja, wenn man sich anschaut, so von den Beschäftigungsquoten und was die für Ausbildung haben, dann kann man schon sagen, dass Leute, die aus dem EU-Ausland kommen nach Deutschland, tendenziell eher Fachkräfte sind oder Stellen besetzen, die Fachkräfte übernehmen. Das ist auch nicht in jedem Fall so, aber tendenziell kommen die nur hierher, um hier zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Ne? Um Geld verdienen, so tut man nur in Jobs, die irgendwie höher qualifiziert sind. Wenn man jetzt anschaut bei der Migration, den Flüchtlingen, da ist es eher so, dass 80% der Flüchtlinge in Helfertätigkeiten sind. Ja? Und
was sind das zum Beispiel?
Na, das sind die Kurierfahrer, das ist irgendwie in der Backfabrik am Band zu stehen. Das sind solche Jobs bei DHL, da am Flughafen zu arbeiten. Die sind auch wichtig, ja, aber lösen das Fachkräfteproblem nicht. Und das ist ja so ein bisschen das, was Leute viel nicht zusammenkriegen. Ja, auf der einen Seite sagen die Leute, wir haben ein Fachkräfteproblem, und auf der anderen Seite schreiben wir, ja, es wird schwieriger, einen Job zu finden, Arbeitslosigkeit steigt. Ja, das Fachkräfteproblem haben wir beim Heizungsbauer, der sozusagen jemanden sucht, der eine Wärmepumpe einbauen kann, den nicht findet. Ja, und den findet er auch nicht bei den Flüchtlingen. Und da kommt auch keiner aus Polen unbedingt, um den Job da zu machen, weil der den in Polen auch ganz gut bezahlt bekommt. Das ist halt so ein bisschen die Problematik. Und die hohe Arbeitslosigkeit oder das Problem der Arbeitslosigkeit haben wir ja in den Helferjobs. Das sieht man an den Arbeitslosenzahlen. Ja, ich glaube, 2/3 aller Arbeitslosen können im Prinzip nur Helfertätigkeiten ausführen.
Man muss dazu sagen, Sachsen-Anhalt hat eine relativ hohe Arbeitslosenquote, 8,3%. Im Bund sind es ein bisschen über 6,5%. Das heißt, da stehen wir nicht gut da, haben aber gleichzeitig, was erstmal paradox erscheint, aber du hast es gut erklärt, genau. Dieses Problem, dass viele Unternehmen sagen, uns fehlen die Fachkräfte.
Ja. So, ja. Und was deine Frage ging ja noch ein bisschen weiter. Die ging ja auch ein bisschen in die Zukunft. Wie wird es in der Zukunft? Und das ist natürlich auch nicht einfach zu beantworten. Ja, das große Thema in der Wirtschaft ist gerade jetzt KI. Ja, was lässt sich automatisieren? Auch gerade im Helferbereich, im Lagerbereich, ja, werden da bald Roboter eingesetzt. Das lässt sich noch nicht jetzt ganz gut beantworten. Aber wenn man den Prognosen einmal vertraut, dann wird schon eine große Zahl von Stellen abgebaut und automatisiert. Und dann ist halt auch die Frage, ob es dann diesen Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel in Zukunft so in der Form noch gibt oder ob da nicht durch Automatisierung auch viel sich einfach von alleine löst.
Das klingt so danach, ausländische Fachkräfte sind vielleicht gar nicht so relevant für unsere Wirtschaft.
Doch, ausländische Fachkräfte sind relevant, nur die Frage ist halt, ob wir diese kriegen. Weil natürlich der Softwareprogrammierer, ja, der aus Indien kommt, natürlich die Wahl hat, geht er nach Deutschland, geht er nach die USA oder geht er nach Großbritannien?
Und jemanden aus Syrien hier ausbilden zum Programmierer?
Genau, das wäre eine Möglichkeit. Dazu brauchen wir aber Zeit. So, und dann ist halt da die Frage, wie groß ist die Bereitschaft? Also man sieht es, ja, also das sind ja viele junge Männer und man muss ja nur mal in die Bahn gucken, ja, wenn man mit der Bahn fährt, dann sieht man, die pendeln viel und die pendeln nicht jetzt um irgendwelche Freunde zu besuchen, sondern weil sie arbeiten. Da gibt es ja auch viele, die wollen sich nach oben arbeiten. Nur wenn man dann wieder ganz nüchtern auf die Zahlen schaut, dann muss man sagen, die Beschäftigungsquoten bei Syrern liegen im Moment so bei 40-50%. Das heißt, die Hälfte arbeitet und die andere Hälfte nicht. Da hat die AfD natürlich immer ein Feld, weil sie gut bespielen kann, ja, und sagt, naja, die sitzen ja nur in unserem Sozialsystem. Und da hätte eigentlich die Bundesregierung und auch die Landesregierung noch viel härter gegensteuern müssen. Tut man jetzt ja auch, ja, dass man sagt, okay, sie müssen Beschäftigung irgendwo annehmen für 83 Cent oder so. Das sind ja alles, sagen wir mal, Maßnahmen, um die Leute einfach in die Jobs zu bekommen.
Okay, wir merken, das ist ein differenziertes Bild. Man kann nicht einfach sagen, wir brauchen die oder wir brauchen die nicht oder die Wirtschaft braucht die. Es kommt immer darauf an, was sind das für Menschen, was haben die für einen Hintergrund, für eine Ausbildung, wo kommen die her, wie lange sind die schon hier.
Ja.
Trotzdem ist es ja, wenn man es jetzt ein bisschen zusammendampft so, Wirtschaft nominiert ein Problem. Wir haben Angst davor, wenn die AfD hier an der Macht ist, was ist die Paria-Staat-Geschichte genannt, haben wir vielleicht eine abschreckende Wirkung auf ausländische Fachkräfte, wo auch immer die herkommen. Und gleichzeitig ist ja bei den Wählern die AfD die beliebteste Partei, also mit über 40%. Sind das gegenüberstehende Interessen? Hat die Wirtschaft einen anderen Blick darauf als die Bevölkerung?
Ja. Gute Frage, Max. lässt sich, ja, schon, würde ich schon zum Teil sagen, weil natürlich, sag mal, diese gerade Industrieunternehmen natürlich international agieren und die meisten Wähler natürlich ganz national denken, ja, und die gucken genau vor ihrer Tür. Und da überlappen sich ja auch Themen, ja. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein AfD-Wähler aus Bitterfeld jetzt sagt, naja, ich will die nicht, weil die da einen Job haben, sondern der sagt, ich will die nicht, weil die hier bei mir im Park vor irgendwie, weiß ich jetzt, ein paar Jugendliche rumlungern. Und daher kommt ja sein Unmut und nicht unbedingt, weil da ein Syrer im Chemieunternehmen arbeitet.
Ja. Den sieht man ja auch nicht im Park.
Den sieht man ja auch nicht, genau. Das ist vielleicht auch ein großes Problem, dass man natürlich alle die ich angesprochen habe, die in der Bahn sitzen, zu ihrem Job fahren, die sieht man nicht so und die die halt im Park irgendwie mit Drogen dealen, was der deutlich kleinere Anteil ist, die sieht man halt. Oder sind präsenter.
Jetzt haben wir viel gesprochen über Probleme, Wirtschaft in der Krise, Energiekosten, was kann man machen, was kann man nicht machen. Es gibt ja aber auch wenn das vielleicht ein relativ kleines Feld ist, eine Start-up-Szene in Sachsen-Anhalt, innovative Unternehmen. Hilf uns mal auf die Sprünge. Wo sind die? Was machen die? Wie viele gibt es davon? So, ja. Oder welchen Anteil machen die in der Wirtschaft aus?
Also Max, jetzt sprichst du eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Und zwar, das Problem ist ja nicht, dass irgendwelche Chemieunternehmen, die 30 Jahre alte Fabriken haben oder 40 Jahre alte Fabriken nicht mehr so gut können, sondern das große Problem ist ja, dass zu wenig nachkommt. Ja. Also wir hatten zwei Anläufe mit Solar Valley, ja, Q-Cells und danach Meyer Burger, die sind gescheitert, eine Zukunftstechnologie, Sachsen-Anhalt weggekommen.
Zur Einordnung ist Anhalt-Bitterfeld, Industriepark, wo wir mal eine PV, also Solaranlagen, Produktion hatten, auch eine innovative.
Ne? Super innovativ.
Die leider es jetzt nicht mehr gibt.
Genau, die wurde sozusagen von chinesischen Firmen platt gemacht. Da waren 10.000 Arbeitsplätze im Gespräch. So, vorhin hatten wir schon angewähnt, Intel-Fabrik, ja, 3.000 Jobs insgesamt, 10.000 Jobs in Magdeburg ist geplatzt, war auch eine Zukunftstechnologie, Windkraft, Enercon in Magdeburg, die bauen zwar jetzt wieder auf, haben aber vorher auch kräftig entlassen, ja, diese ganzen Rotorblätterproduktionen, alles abgewandert. Und das ist das große Problem, dass wir natürlich in vielen neuen Technologien nicht so weit vorne sind. Und da sind wir jetzt bei den Startups. Wir haben eine Startups-Landschaft in Sachsen-Anhalt, gerade Magdeburg und Halle. Da gibt es auch super innovative Unternehmen. Die Technologie- und Gründerzentren sind gut gefüllt. In Halle wird ausgebaut, aber da kommt am Ende wenig rum. Ja, also mir fällt jetzt auf Anhieb kein Startup ein, was vor 20 Jahren gegründet wurde und jetzt 500 oder 1000 Beschäftigte in Sachsen-Anhalt hat und sagt, hier, bei uns geht's voran. Das gibt's nicht. Und da habe da jetzt auch keine Erklärung genau dafür, warum das nicht so funktioniert. Aber man muss sagen, da kommt zu wenig.
Gibt es denn irgendwie so Hoffnungsträger, wo du sagst, hey, das habe ich im Blick, das könnte echt ein großes Ding werden?
So ein Einzelunternehmen.
Oder ein Bereich, ein Einzelunternehmenbereich.
Naja, also irgendwas. Bereiche kann man halt schon identifizieren. Das ist in Magdeburg die Medizintechnik. Mhm. Das ist in Magdeburg auch so Softwareunternehmen, KI-Unternehmen. Da gibt es etliche, die so erstmal in Nischen, aber da gut platziert sind. Und in Halle ist es so die ganze Biotechnologie, wobei das auch mit der Finanzierung schwieriger geworden ist. Aber da gibt es etliche sehr innovative Unternehmen. Die Frage ist halt nur, ja, kommen die dann auch mal, erreichen die irgendwie meine Größe, dass man hier produziert und nicht, dass die dann irgendwie die Patente verkaufen oder aufgekauft werden von größeren Konzernen und dann wird es ganz woanders auf der Welt produziert.
Das heißt eigentlich, hier gibt es schon gute Bedingungen, hier kann man ein Startup ansiedeln, ja. Und
ja. Das Land fördert das auch recht
gut. Aber es macht irgendwie nie Klick, dass einer sagt, jetzt haben wir hier eine super Nische gefunden, wir sind total innovativ, jetzt stellen wir hier eine Fabrik hin und 500 Leute kriegen einen Job.
Ist aber nicht ein rein spezifisches Sachsen-Anhalt-Problem, ist insgesamt ein Deutschland-Problem. Ja. Wir haben eine sehr gute Grundlagenforschung, universitär, Fraunhofer ist schon wieder angewandt, Max-Planck-Institute und so, die eine sehr gute Wirtschaft haben. Wir kommen dann auch noch in den Bereich rein, dass wir so Produktentwicklung machen, da sind wir auch noch gut. Und wenn es aber daran dann geht, das zu skalieren, da sind wir dann nicht nur in Sachsen-Anhalt da zurück.
Vielen Dank, Steffen. Ich spüre, das ist ein sehr komplexes, es gibt nicht so einfache Antworten auf wirtschaftliche Fragen, weder bei Fachkräfte noch bei Arbeitslosigkeit noch bei der Unternehmensstruktur. Und das ist auf verschiedenen Ebenen, Bund, Weltpolitik, oder Weltwirtschaft und Land.
Ja, und das wäre ja vielleicht auch eine gute Message so für diesen Podcast, oder diese Podcast-Folge, dass man sagt, ja, es gibt Parteien, die sagen, es gibt da sehr einfache Antworten, ja, oder die vermeintlich Antworten sind, aber wenn man sich es insgesamt anschaut, ist es sehr differenziert und jeder muss sich dann mit der Realität auseinandersetzen und das ist bei der CDU, bei der SPD, bei den Linken und auch bei der AfD nicht anders.
Das ist eine ganz tolle Überleitung, denn ich möchte es nochmal kurz ein bisschen prägnant machen, so Richtung Schluss. Was ist denn aus deiner Sicht, was sind die wirtschaftspolitischen wichtigsten Themen für den Wahlkampf, den wir jetzt sehen werden?
Für den Wahlkampf würde ich sagen, ist natürlich die Zuwanderung, ist natürlich, wie geht es in der Energiepolitik weiter? Ja, also doch weiter in erneuerbare Energien oder da doch zurückrudern. Und dann, was ich erwähnt habe, so die Gesamtstimmung. Ja, wem traue ich zu, dieses Land in eine gute Zukunft zu führen?
Und was muss passieren, damit die Wirtschaft hier wieder richtig in Schwung kommt?
Was muss passieren, dass diese Wirtschaft hier in Schwung kommt? Ich denke, dass insgesamt in Deutschland man sich die Frage stellen muss, das sind vor allen Dingen auch die Gewerkschaften, ja, welche Kosten können wir uns leisten? Also im Moment kann sich keiner vorstellen, dass wir Verzicht üben, ja, aber aus meiner Perspektive wird das früher oder später so kommen, dass wir in vielen Bereichen Verzicht üben müssen oder keine Lohnsteigerungen mehr für die nächsten Jahre abschließen können, damit wir unsere Wettbewerbsfähigkeit gerade gegenüber China nicht verlieren.
Jetzt haben wir am Ende dieses Podcasts immer ein Ritual. Das möchte ich, bin ich schon sehr gespannt drauf, unbedingt auch mit dir durchspielen. Wir stellen jedem Gast die gleichen drei Fragen. Und ich bitte dich um eine relativ knappe persönliche Antwort. Welche Themen insgesamt werden deiner Meinung nach die Wahl entscheiden?
Ja, Zuwanderung und Wirtschaft.
Okay. Ist das für dich eine Schicksalswahl?
Nein, es ist für mich keine Schicksalswahl. Ein Erklärungssatz, weil einfach in Sachsen-Anhalt nicht solche prägnanten Entscheidungen getroffen werden, dass man sagen kann, das ist, wird das Schicksal des Landes berühren.
Okay. Wo steht Sachsen-Anhalt aus deiner Sicht am Ende dieses Jahres?
Sachsen-Anhalt wird leider nicht besser dastehen. Egal, was passiert, ob es jetzt eine AfD-Mehrheitsregierung gibt, weil die Alternative wäre eine CDU-Minderheitsregierung und die hätte auch große Probleme, Mehrheiten zu finden und das macht es alles nicht einfacher.
Super, super interessant. Du wirst, das sind ganz andere Antworten, als wir sie bisher gehört haben. Vielen, vielen herzlichen Dank, Steffen, dass du heute zu Gast warst und mit mir diesen Deep Dive in Sachsen-Anhalts Wirtschaft gemacht hast. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser 10. Folge von 2,1 Millionen. Euch da draußen ganz vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme, gucken uns das Wahljahr in Sachsen-Anhalt an. Und wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr mehr darüber wissen wollt, dann schaut gerne in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Da gibt es unter anderem Statements von Wirtschaftsverbänden, aber auch nochmal die Wahlprogramme. Schaut da gerne rein. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert uns unbedingt und schickt diesen Podcast doch einfach jemandem, dem die Wirtschaft und die Landespolitik in Sachsen-Anhalt ebenso am Herzen liegen wie uns. Oder schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt, Feedback, Wünsche, Kritik an podcast@volksstimme.de per E-Mail oder hinterlasst einen Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder Spotify. Wir lesen das alles, E-Mail oder Kommentar. Und dann, ja, verweise ich nochmal auf die nächste Folge. Da werden wir uns nochmal genau die AfD und ihr Wahlprogramm anschauen. Und mir bleibt dann nur nochmal zu sagen, vielen Dank an Steffen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von 2,1 Millionen.
Ja, vielen Dank, Max.
Das Team hinter dem Podcast, das sind die vier Hosts, Lena Bellon, Elisa Schulz, Jan Schumann und ich. Redaktion Frank Rogulis, Mitarbeit Frank Krause und Till Gerloff, Grafik Tobias Büttner.